langer, intensiver Tag und ihr seid trotzdem noch aufgetaucht. Ein herzliches Dankeschön. Wir brechen auf nachher, deshalb an dieser Stelle für jede Begegnung, jedes Gespräch, jedes Feedback. Eigentlich könnte man wochenlang zusammen verbringen wahrscheinlich und uns würde das Gesprächsstoff nicht ausgehen. Und das ist genau das Schöne an solchen Tagen. Also vielen, vielen Dank für die Einladung, hier mit dabei zu sein. Und für so vieles habe ich für mich selber aufgeschrieben, von diesen Vorgeschichten auch und heute Morgen auch. Und aus dem, was zwischendrin erzählt wird, da fühle ich mich immer sehr müde, aber beschenkt nach solchen Tagen. Und ein paar abschließende Gedanken, ich will es nicht zu sehr in die Länge ziehen, weil es ein langer Tag war und auch nachmittags sehr viel, aber ein paar wichtige abschließende Gedanken von mir und mit der Ermutigung, morgen früh ein Stück weit wieder zu keuen und sich mitzuteilen und so weiter, einfach gegenseitig ein bisschen geistliche Nahrung weiterzugeben. Wir hatten angefangen mit diesem Fluss von Hesekiel und dann mit dem Fallbeispiel von Hannah, eine aus vielen in der Bibel. Was passiert, nicht wenn unsere Umstände perfekt werden, sondern wenn unser Herz angedockt wird an diese herrliche Rettungsgeschichte, die Gott geschenkt hat. Einfach, ich kürze es ein bisschen ab, dass es nicht zu lange geht. Da waren sehr diese Fluss in Hesekiel, schaut es euch an, Hesekiel 47, da eine schöne Aufgabe ist, all die Eigenschaften aufzuschreiben, was geschieht, wo immer dieser Fluss führt. Fließt an dem Altar vorbei. Und wir haben heute Morgen gesehen, dieser Altar ist der Ort des Opfers, ist der Ort, ein Bild für das, was am Kreuz passiert ist. Wir haben es vorhin gesungen, not because of who I am, but because of what you've done. Das ist unsere Identität und bleibt unsere Identität ab dem Moment, wo wir Jesus Christus unser Leben anvertrauen und an diesem Altar nicht nur einmal abhaken und dann genauso leben wie vorher, sondern nehmt euer Kreuz täglich auf euch, folgt mir nach. Das heißt, dass wir so sind wie die Hannah, nachdem wir unser Herz ausgeschüttet haben, unser Gib mir mein tägliches Brot Gebete, die durchaus legitim und wichtig sind, dann irgendwann mal das Ohr am Herzen Gottes. Was willst du, Herr? Und manchmal wechselt er das Thema. Weg von deiner Not. Es wäre schön, wenn er sagen würde, also Frage 1, hier ist die Antwort, Problem 2, hier ist die Lösung, Wunsch 3, hier ist die Erfüllung. Leider macht er das nicht so. Manchmal zieht er deine Gedanken durch sein Wort auf ganz andere Tour, ganz andere Schiene. Das siehst du beim Hiob, das siehst du bei manchen dieser Helden, wo er nicht gleich rankommt mit Römisch 1, 2, 3, was du machen musst, sondern manchmal dauert es ein bisschen, bis er überhaupt sich spürbar macht, wahrscheinlich wegen, weil unser Herz manchmal so aufgewühlt ist. Er ist die ganze Zeit da. Er redet die ganze Zeit, nur hier ist das Problem manchmal. Wir sind so voll mit unserer Kummer. Aber das Durcharbeiten bis zu diesem Punkt, Altar, der Ort der Kapitulation, wo ich sage, dein Wille geschehe und nicht meiner. Und wo wir dann Frieden schließen, mit Umständen ihm überlassen, wie das enden soll. Spätestens, wenn wir mit unserem eigenen Vergänglichkeit konfrontiert sind, unserem eigenen Ende, müssen wir das gelernt haben. Irgendwann gibt es der ultimative Kontrollverlust, liebe Ladies. Und selbst die großen Kontrollfreaks können nichts dagegen machen. Irgendwann, sorry, so makaber zu enden, liegst du auch in einem Sarg. Ich auch. Und die Bibel sagt, es ist gut, das im Sinn zu haben vorher. Das nicht zu verdrängen durch laute Ablenkungen, sondern an diesem Altar gewesen zu sein, wo ich mit ihm schon gestorben bin. Dann kann mir nichts mehr passieren. Bin so tot, mausetot, altes Leben weg, getauft, Gottes Eigentum. Und dann eigentlich bin ich schon jetzt im Himmel mit einem Fuß. Und an diesem Spannungsfeld leben wir. Ich möchte dich ermutigen, wenn du diese Entscheidung für Jesus nie so bewusst, absichtlich, definitiv getroffen hast, dann ermutige ich dich, wenn irgendwie möglich, ein Gespräch zu suchen morgen früh und mit irgendjemand, einer der aus dem Team hier, einfach ein kurzes Gebet, ist immer gut zu zweit. Also bei Gott zu sein zu zweit ist schön, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. Dann ist es bestätigt, dann hast du ein bisschen Rechenschaft. Wenn dein Herz dich berührt oder wenn dein Herz aufgewühlt ist, such ihn, bis du ihn findest. Er lässt sich, er wartet wahrscheinlich mehr auf dich, als du auf ihn wartest. Er sucht mehr nach dir, als dass du nach ihm suchst. Das ist das Krasse und das etwas Unheimliche an dieser Geschichte. Gott ist hinter dir her und das ist das Schönste, was dir passieren kann. Versuch nicht zu entkommen. Sondern wenn du das Gefühl hast, er will mich schnappen, dann lass dich schnappen. Und ich kann dir sagen, er will dich schnappen. Und es ist wirklich das Beste, was passieren kann. Also diesen Abstecher am Altar Gottes. Und dann lesen wir, nach dem Altar fließt dieses süße Fluss, die Süßwasser, in diese salzige, dürre, öde Ebene. Und es sprießt überall Leben. Vor die Vögel fangen an zu singen, bauen ihre Neste. Die Fische springen im Wasser. Das ist ein herrliches Bild. Könnte man auch künstlerisch malen. Das dachte ich auch bei diesen Beiträgen, wie das sich anbieten würde als ein Bild für das Leben, das Jesus schenkt. Und es ist völlig ungezwungen. Also dieses Bild von Frucht, wenn du einen Apfel anschaust, das sieht nicht arg gestresst aus. Ist dir aufgefallen? Trauben, die sehen relativ, bin ich noch auf Sendung? Jessica, Hilfe! What, it's on, ja? Genau, ich rede trotzdem ganz laut weiter, geht das? Oder wollt ihr das aufnehmen?
Das kann sein, ja.
Okay, ganz kurze Denkpause. Und das Wasser, okay. Jetzt bin ich wieder nicht da.
Dann, ja.
Aber ich habe Batterien.
Ich bin ein ganz entspannter Apfel gerade. Genau, das stand sowieso nicht in meinen Notizen. Da kann ich weiter über den gestressten Obst. Das hat Jesus eine Geschichte dazu erzählt. Ja, Weinstock und Rebe. Genau, Johannes 15 oder irgendwo um den Dreh. Der einzige Verdienst von den Trauben ist, dass sie an der Rebe gehangen sind. Das war alles. Und selbst das ist nicht ihr Verdienst, sondern eher der Verdienst von der Rebe. Das ist so ein schönes Bild. So diese Unbeschwertheit, diese Leichtigkeit, mit der Jesus auch gelebt hat. Dieses so... das heißt nicht oberflächlich, das heißt aber, mein Leben gehört mir nicht, jemand anders trägt mich und führt das. Und dieser Altar, dieses Kreuz Jesu ist... Ach, das ist sehr schön. Ja, spannend, ja. Ich glaube, es sitzt, es sinkt nicht und... Sehr schön, vielen Dank. Genau, und da lerne ich, er gibt meinem Leben Würde. Ich kann es in mir selber nicht finden, muss ich auch nicht. Und damit merkt ihr, was das mit uns macht, wenn wir das verstanden haben. Und täglich, weil es muss man immer wieder. Es geht nicht automatisch. Automatisch suche ich in mir selber die Kontrolle. Ich will alles im Griff haben. Und vor allem wir Frauen. Und Christsein ist die Großartigkeit dieser Rettung. Sehen, in mir ist kein gutes Ding, ist nichts, was mir es nicht selber retten kann. Und dann kommt er und macht mich würdig durch seinen Tod am Kreuz. Schüttet seine bedingungslose Liebe aus. Und ich muss nicht verstehen, warum. Verstehe ich bis heute nicht. Aber ich kann sagen, Dankeschön. Und das heißt, wenn ich wirklich in diesem Glauben lebe, das nicht nur singe, das nicht nur ab und zu mal lese, sondern das wirklich zu meinem Gedankengut machen, dann ein paar Sachen möchte ich einfach rauswerfen, die Folgen, praktische Folgen für das Leben unserer Seele Hannah hatte, nachdem sie an diesem Altar symbolisch gesehen dabei war, wo sie gesagt hat, Herr, schenk's mir, ich schenk's dir zurück, ich kapituliere. Sie ging erhobenen Hauptes zurück unter die Leute. Keine Verletzung mehr. Es hat sie kalt gelassen, die Sticheleien. Die Penina wird sich auch ganz schön gestaunt haben. Was ist mit der Frau passiert? Meine Verletzungen landen nicht mehr. Also verletzende Leute sind sauer, wenn ihre Verletzungen nicht mehr ankommen. Das ist eine super Sache, wenn man Anti-Mobbing-Training macht bei Kindern. Ich sage, du zeig nicht, dass es mit dir irgendwas macht. Die beste Rache ist deine Fröhlichkeit, Kind. Und jetzt machen wir das zusammen. Trotzige Fröhlichkeit. Wir grinsen ihnen ins Gesicht, so dass sie gar nicht mehr wissen, wo sie hingucken sollen, weil sie dich nicht fröhlich sehen wollen. Die beste Rache ist immer Fröhlichkeit. Für irgendwas ist Unbekümmertheit. Und das bekommen wir, wenn wir sehr viel mit dem Herrn, wenn wir wissen, wie Hannah sagt, er erhebt die Geringen aus dem Staub, er gibt mir Würde, er setzt mich unter die Edlen. Die Letzten werden die Ersten sein. Passt auf, alle Leute. Passt auf, was der Herr mit den Geringen machen kann, mit den Übrigen. Mit der Ersatzbank. Dort schreibt er seine Geschichte. Und auch wenn wir nicht auf der Ersatzbank sind, wenn wir coole, super begabte Leute sind, wir müssen innerlich dort sein. Wir müssen innerlich wissen. Auch das, was ich kann und habe, gehört ihm. Meine jüngste Tochter einmal sagt, du Mama, muss ich wie der verlorene Sohn ein Abstecher im Schweinestall gemacht haben, um gerettet zu werden? Ich war doch immer brav. Ich habe nie pubertiert, ich habe mich selber ziemlich gut erzogen, weil ihr keine Zeit für mich hattet. Das vierte Kind, gell? Da, wo man die Bücher nicht mehr liest über Erziehung, weil man erfahren hat, dass es eh nichts bringt. Mama, ich habe immer Bibel gelesen, zur Jugend, Gitarre gelernt, Klavier gelernt, Hausaufgaben gemacht. Na. Was brauche ich Rettung? Muss ich im Schweinestall gewesen sein? Ich habe tief Luft geholt, gesagt, du musst erkennen, dass du in einem Schweinestall sitzt, auch mit der Bibel in der Hand, und dass du genauso Rettung brauchst wie jeder andere. Ein ganz tolles Gespräch über Schweineställe. Es gibt solche und solche. Es gibt die richtig stinken, gell? Wo man den Kerl ansieht, dass er da Zeit abgesessen hat. Und es gibt die vornehmen Schweineställe. Und die sind die gefährlicheren, weil sie nicht als solche zu erkennen sind. Siehe fromme Narzissten. Die sind die mit der Bibel in der Hand, die all den Jargon drauf haben, all die Gestik. Und der Schweinestall hat Namen wie Rechthaberei, Stolz, Arroganz, Überheblichkeit, gekränkt sein, Opfer sein. All die wir, mit denen wir so schlau manipulieren können. Und die müssen auch als solche erkannt werden. Er holt uns raus, duscht uns ab. Wir dürfen seine Klamotten anziehen. Ich habe meinen Schülern immer gesagt, das ist ein tolles Angebot. Du schreibst die Prüfung, du kriegst seine Note. Das ist, was passiert ist am Kreuz. Du kriegst seine Klamotten, du kriegst seine Sandalen, du kriegst, die Bibel nennt es Kleider der Gerechtigkeit. Was macht es mit mir, wenn ich das erkenne? Er verteilt mir Würde. Ich bin bedingungslos geliebt. Wir haben es auch gesungen. Ich bin auserwählt. Er hat die Übrigen geholt in sein Team hinein. Es heißt, dass sein Wesen nach und nach sich abfärbt an mir. Wenn ich sehr viel in der Bibel lese, mich mit ihm beschäftige, lerne, wie er tickt. Es ist zum Beispiel, ich habe schon angedeutet, es ist schwierig, sauer zu sein für zu lang. Du kannst es nicht. Wenn du dich geliebt weißt von Gott, dann ist es fast eine automatische Sache, dass du diese Liebe weitergeben kannst und willst. Es ist nicht, ich sollte. Es ist, ich will, ich kann nicht anders. Ich habe seine Natur in mir, ich habe seinen Charakter, ich habe sein Buch in der Hand. Jetzt, Herr, was kann ich für dich tun? Nicht aus Zwang, nie, weil du kannst durch Werke deine Rettung nicht erwerben. Das hast du schon, durch seine Leistung, seine Errungenschaft. Not what I have done, but what you have done. Das muss tief einsinken. Alles, was ich für ihn tue, ist einfach Danke. Das ist es. Das christliche Leben ist Danke, ist sein Vertreter sein auf Erden. Ich kann nicht mehr hassen. Ich habe früher große Probleme mit Wutausbrüchen gehabt. Und manchmal dauerten sie 2-3 Tage. Und mein Mann erlaubt mir jetzt 2 Minuten lang sauer zu sein und dann ist aus. Ich habe es etwa auf 2 Minuten. Manchmal, lass den, die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Da steckt so viel Weisheit drin. Guck, dass du es geklärt hast mit dir. Dass du sagst, Herr, ich überlasse es dir. Wenn da irgendein was zu erledigen ist, dann machst du das besser als ich. Und das nennt man Vertrauen. Ich kann es mir leisten, nicht bitter zu sein. Ich kann es mir leisten, zu vergeben. Das heißt nicht, dass ich mit Menschen unter einem Dach leben muss, die mir Schwierigkeiten machen. Ich muss nicht alle sympathisch finden. Aber liebe Ladies, vergeben muss ich. Bitterkeit ist das Gift, das ich anderen verabreichen will, und dann schlucke ich selber. Es macht kaputt. Es ist ein Killer. Deshalb, das heißt nicht, vergeben heißt nicht alles mit sich machen lassen. Ganz und gar nicht. Manchmal im Gegenteil. Du musst Abstand manchmal nehmen von Menschen, die dich zerstören wollen, dich vereinnahmen wollen, die ihre Säure in dich hineinkippen. Heiligung ist auch, dass ich weiß, wo ich einen Schritt zurück, Grenze aufstellen muss, Stoppschild. Das müssen wir. Auch in der Erziehung unserer Kinder, unseren Familien müssen wir manchmal sagen, so weit und nicht weiter. Und das ist die Weisheit, die dieses Leben mit Jesus uns auch gibt, zu wissen, wo und wo nicht. Das kann niemand dir sagen, aber das spürst du dann. Immer ein Tick gnädiger sein, als es sein muss, ist immer meine Regel, um sicherzustellen, dass ich gnädig genug war. Aber meine Güte, ich muss manchmal wählerisch sein, wer mein Leben beeinflussen darf und wer nicht. Ich kann es mir nicht leisten, vereinnahmt und aufgesaugt zu werden, weil ich meine Energie brauche für meine Familie, meine Gemeinde und die Menschen, denen ich dienen darf. Also das heißt, Vergebung ist nicht Schwamm drüber, alles mit sich machen lassen. Bitte, dass manche Frauen denken, Christsein ist, ich bin einfach die Fußmatte für alle. Nein, bist du nicht. Ich kann mir leisten, aufzustehen nach Rückschlägen. Wenn diese Welt nicht mehr mein Zuhause ist, wenn ich mit einem Fuß im Himmel lebe, dann muss diese Welt mich nicht glücklich machen, wenn das nicht befreiend ist. Dann kann ich als Single, kann ich erfüllt leben. Mir ist nichts vorenthalten worden. In Christus habe ich alles. Auch als Geschiedene, als Witwe, auch durch diese Zeiten der Trauer hindurch. Ich blicke auf Jesus, den Vollender, Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und das hat nichts mit Gefühlen, das hatten wir heute Nachmittag zu tun. Meine Gefühle erzählen manchmal eine falsche Geschichte. Das wurde mir klar, als mein Vater starb, wusste ich nicht ein und aus vor Trauer. Ich kam nicht damit zurecht. Ich dachte, naja, wenn du 60 bist, musst du gelernt haben, dass ein 90-jähriger Papa darf doch sterben. Nee, meine nicht. Und ich hatte eine sehr enge Beziehung zu ihm. Er war ein bisschen das Refugium, die Säule mitten in einem sehr turbulenten Leben. Papa war halt immer da. Auf einmal war er nicht mehr. Und ich weiß noch, wie die Seele in diese Spirale nach unten in Sinkflug. Ich saß im Flughafen nach dem letzten Abschied. Ich wusste, das war's jetzt. Nächster Flug wird die Beerdigung sein. Und es gibt diese Momente, die unerträglich sind für die Seele. Wo ich dachte, nee, das packe ich nicht. Diese Welt ohne ihn. Die mag ich gar nicht. Ich schrieb an meine jüngere Schwester, die den Flammenbaum mitgenommen haben, werden Andrea kennenlernen. Das ist die Schwester, die ein Bruder sein sollte. Und wir haben sie Peter genannt, die ersten Jahre. Als Rache dafür, dass sie kein Bruder war. Die ist die Vernünftigste aus uns allen dreien. Ich schrieb, was soll ich jetzt machen? Ich kann nicht in den Flieger nach Stuttgart. Nein, ich will zu Papa zurück und ihm sagen, du, das kannst du uns nicht antun, Papa. Jetzt, was sollen wir machen ohne dich? Und sie, vernünftig wie sie ist, sie schrieb zurück, das, was du fühlst jetzt, ist gerade ziemlich unrelevant. Ich dachte, ja, sehr schön, so viel Mitleid. Aber dann hat sie was Wichtiges gesagt. Schreib die Dinge auf, die du weißt. Was du fühlst, hilft dir jetzt nicht. Aber die Dinge, die du weißt, die helfen dir. Sie hatte recht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich bin überzeugt, weder Leben noch Tod, Zukunft noch Vergangenheit, Himmel noch Hölle mich trennen können. Römer 8, Paulus, Originalteil. Ich bin überzeugt, dass der Herr ist meine Hoffnung. Seine Verheißungen sind Ja und Amen in Christus. Die Liste war endlos. Und mir fiel auf, das ist die Sprache der Bibel. Liebe weibliche, aufgewühlte Seele, ich weiß. Warum betrübst du dich, meine Seele? Hoffe doch auf Gott. Deshalb müssen wir sehr viel in der Bibel lesen. Wir lernen, die Sprache des Himmels ist nicht, ich fühle, ich denke, ich hoffe, schön wär's, wenn. Es ist, ich weiß. Und das hat das letzte Wort. Deine Gefühle können noch so aufgetürmt, aufgewühlt sein. Und das letzte Wort hat ein Geist, ein Kopf, der weiß, dass der Herr im Regimente sitzt. Auch durch diese traurige Zeiten hindurch. Mein Heimat ist Himmel. Ich weiß, es kommt ein Tag, wo das Ganze vorbei ist. Ich werde aufwachen in der Herrlichkeit und ich werde denken, Moment mal, wo bin ich jetzt? Da war irgendwas Schattiges. Ach, das war die Welt. Gott sei Dank ist das vorbei. Jetzt daheim, wo alles normal ist und fröhlich und erfüllt. Wir können uns leisten, nach Rückschlägen aufzustehen, weil wir wissen, wir sind hier nur Pilger. Wir können uns leisten, unser Leben zu verschenken. Zwei tolle Ideen vorhin, vielen Dank, wo man Geld spenden kann. Hey, seid großzügig, sei großzügig. Komm auf den Geschmack, diese Scheine loszuwerden. Geben macht fröhlicher als nehmen. Das ist wirklich wahr, das macht was mit deiner Seele. Wenn du von deiner Zeit, und ich meine nicht hektischer Aktivismus, das meine ich nicht, sondern wen kann ich jetzt segnen? Wen kann ich jetzt segnen? Wow, macht es Spaß, Menschen eine Freude zu machen. Hier eine tolle Gelegenheit und auch miteinander. Epheser 6, Teil von unserer Waffenrüstung, sind die lieblichen Füße. Die werden oft übersehen. Wir haben das Helm, für die, die das Bild kennen, Helm des Heils, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schwert des Geistes, Schild des Glaubens. Wir haben all diese Teile, die Paulus aus dem römischen Militärsprache genommen hat. Dann gibt es diese Schuhe. Das sind die Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Vorne in meiner Bibel steht, wie ich schon gesagt habe, ich predige und wenn es sein muss, mit Worten. Dein Predigt ist dein Leben. Du musst nicht reden können. Du kannst Kuchen backen, du kannst Lettering machen, diese wunderschönen Kärtchen, Ermutigungsbriefe schreiben, malen. Unter Frauen ist so viel Kreativität. Finde deine Stimme und benutze sie für den Herrn. Und es muss nicht eine rhetorische Stimme sein, es kann eine Ermutigung. Mit E-Mails können wir so viel Gutes ausrichten. Einfach hier so, man braucht keinen Briefmarken mehr, keinen Umschlag, kein auf die Post gehen. Man kann einfach eine Ermutigung rausschießen. So und so hat Geburtstag, ich schreibe ihr, wie sehr ich sie schätze. Wertschätzenden Umgang miteinander fließt aus dieser Würde, die der Herr uns verleiht. Es wird zu unserem Genetik, zu unserem Lebensstil, anderen Gutes zu tun, Gemeinde zu bauen. Ich hoffe, dass du verbindlich in eine Gemeinde bist, wo du mitbaust, mitspendest, andere mit ermutigst. Christsein ist Mannschaftssport. Manchmal ein bisschen schwierig mit den Geschwistern, aber gerade deswegen ist es wichtig. Ich will keinen Gottesdienst, wenn möglich, keinen Gottesdienst vermissen in meiner Gemeinde. Nicht, weil es mir immer was bringt. Tut's nicht. Ich bin ja mit meinem Pastor verheiratet. Manchmal ist... kommen immer wieder neue Leute, ich bin gemeindegeschädigt, ich sage immer, ja, ich auch, ich bin mit dem Pastor verheiratet. Join the club. Ich sage immer, wir sind alle gemeindegeschädigt hier. Und jetzt machen wir eine Gemeinde der Gemeindegeschädigten und versuchen, Gnade zu üben miteinander, uns zu blamieren, wieder aufzustehen, niemand beeindrucken zu müssen, einfach Jesus lieb zu haben, miteinander. Einander zu ermahnen, wenn es sein muss, klar über Sünde, Umkehr, Buße zu reden, aber mit einem Lachgesicht, weil es die schönste Botschaft der Welt ist, einander zu helfen. Genau, sei mit dabei. Irgendeine Gemeinschaft, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Sei mit dabei, kann ein Hauskreis sein, ein Frauenkreis oder finde irgendwelche andere Christen und geh den Weg mit ihnen. Das ist wichtig, weil sonst, wenn wir nur Bibel im Kopf haben, aber keine Gemeinschaft, dann werden die Kanten nicht abgeschliffen. Dann verwandeln wir uns in Pharisäer. Es ist wirklich so. Wenn du zu viel Bibel hast und keine Gemeinschaft, wirst du komisch. Irgendwann. Weil die Gemeinschaft ist das, was uns weich klopft und demütig hält. Und wenn wir zu viele absolute Überzeugungen haben, dann fangen wir an, andere zu belehren und anzupredigen. Und so wird man ein bisschen ungenießbar. Einfach ein kleiner Tipp nebenher. Genau. Wir müssen nicht Menschen nicht mehr beeindrucken. Wir können... Wir hatten das heute Nachmittag ein bisschen, kann man Humor lernen? Ja, wenn man sich selber ein bisschen lustig findet, anstatt sich selber so tot ernst zu nehmen. Wenn man sich wegtrainiert von immer gekränkt sein, haben wir gestern gehabt, das ist Sünde, wenn alles sich um mich dreht, wie wird mit mir umgegangen, was wird mir vorenthalten. Deshalb ist Gemeinde so wohltuend. Ich dachte das neulich auch, weil die Leute, wir kennen uns, wir sind nicht mehr so beeindruckt voneinander, wenn wir zusammen einen Lebensweg gehen. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Wir können kein Show mehr abziehen. Die Leute kriegen mit, wenn ich zu spät zum Putzen komme. Oder wenn ich keine Zeit habe. Oder wenn ich unpünktlich bin die ganze Zeit. Also da lerne ich mich selber kennen, wie ich bin. Und wir helfen einander. Das Leben miteinander ist so wichtig. Und dann, wie gesagt, die lieblichen Füße, die überall, wo wir sein können, wo wir es können, verkündigen, einfach streuen. Ich war letztes Jahr ein bisschen frustriert mal und eine ganz liebe Schwester hat zu mir gesagt, ich habe gesagt, ja, bringt das alles was, ein bisschen so motzig drauf. Und sie hat gesagt, weißt du was, alles, was du bekommst in die Hand, ist ein Sack von Samenkörnern, Saatgut. Jeden Tag hast du einen kleinen Sack vom Herrn von Saat. Und alles, was du machen musst, ist das Zeug loswerden im Laufe des Tages, aussehen, hier ein Danke, hier ein Bitte, hier ein ermutigendes Wort, hier ein Hilfsdienst, hier ein kurzes Anruf, ich gehe einkaufen, kann ich für dich was bringen, dort ein Happy Birthday, dort ein wie war es jetzt beim Arzt, ist alles okay, dort ein alles Gute für die Abi-Prüfung, wo du nur kannst. Saat, Saat, Saat. Und am Ende des Tages, wenn dein Säckchen leer ist, dann bist du wahrscheinlich ein sehr fröhlicher Mensch. Was ich mache, ich führe Buch über das, was andere gerade für Lasten haben. Natürlich kann man das nicht für alle machen. Aber wenn wir das alle machen, sind alle abgedeckt. Dass ich weiß, dass Anneliese einen Arzttermin hat, dass Emma eine Prüfungskommission im Unterricht hat, dass Micha zum dritten Mal versucht, seinen Führerschein zu bestehen, dass Markus ein OP hat am Donnerstag. Ich schreibe es mit in meinem Tagebuch, in meinen Terminkalender, meine ich. Und dann weiß ich das und ich weiß dann, danach zu fragen danach. Natürlich kann ich das mit etwa 40, 50 Leuten machen, nicht mehr als das. Aber wenn alle das machen, dann sind wir versorgt. Dann gibt es immer jemanden, der fragt. So und so ist im Krankenhaus, hat er Brustinfektion nach dem Stillen von dem Kind. Schnell fragen, du, wie geht's? Habt ihr alles, was ihr braucht? Können wir irgendwas machen? Das ist das Saatgut. Kleinigkeiten, die wir alle machen können. Du brauchst keine große Begabungen oder theologische Ausbildung oder wo das auch gut sein kann. Nur Liebe, wertschätzender Umgang, Menschen Ehre geben, wo Ehre angemessen ist. Nicht um zu schmeicheln, nicht um auf eine Gegenleistung zu hoffen, sondern einfach, weil es in unserer Natur ist, durch Christus. Er verleiht mir Würde, ich verleihe den anderen Würde. Ich gebe ihnen die Würde. Das haben wir so schön in diesem Filmchen gesehen, wie diese psychisch kranken Frauen ihnen Würde verliehen wird. Das fand ich sehr bewegend, diese Bilder. Dass sie als Menschen geschätzt werden und begleitet werden und Skills, Kompetenzen lernen dürfen und fit fürs Leben gemacht werden. Das ist es. Genau das ist unsere Aufgabe. Es war so schön sinnbildlich für das, was das Thema ist. Süß in einer sauren Umgebung. Und wie dieser Fluss überall, wo wir hinkommen, wird süß um uns herum. Das ist der Idealfall. Und andere werden mit reingezogen und werden angesteckt mit der Freude und der Hoffnung, die wir haben. Beispiel wieder. Also Hannah geht zurück in die gleiche Situation. Nichts hat sich verändert, aber sie hat sich verändert. Hagar geht zurück zu Sarai. Hat sich nichts verändert, aber sie, er hat mich gesehen. Elia geht zurück ins Leben nach diesem Zusammenbruch in der Wüste. Hat sich nichts verändert. Isabel will ihn immer noch umbringen, aber er ist furchtlos. Der Alte wieder, der Prophet, der vorige Prophet. In ihm ist was passiert. Die Samariterin geht zurück ins Dorf, wo niemand auf sie gut zu sprechen ist und sagt, holt sie alle aus der Sieste raus, ihr müsst kommen, ich habe einen Mann getroffen, die doch nicht schon wieder. Nein. Sie war ja bekannt als Männerheldin. Nee, diese ist anders. Diese ist anders. Den müsst ihr auch kennenlernen. Sie holt das ganze Dorf raus. Hat sich nichts verändert in ihrer Situation, aber sie, wow. Und später in Apostelgeschichte 8 ist da eine Erweckung. Gerade in Samaria, wo das passiert war, diese unvergessliche Begegnung. Die Emmaus-Jünger in Lukas 24 gehen ängstlich und mit schleppenden Füßen nach der Kreuzigung. Die wissen, sie könnten die Nächsten sein, die reingeholt werden, verhaftet werden und dann aufgespießt. Die haben mit gutem Grund Angst. Ein paar Minuten später rennen sie zurück nach Jerusalem. Es hat sich nichts geändert. Es wimmelt mit Römern. Sie könnten verhaftet werden. Und sie haben den Herrn gesehen. Das ist es. Zurück, voller Freude. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Die waren nicht mehr ruhig zu kriegen. Alle Ängste weg. Diese Momente möchte ich einfangen. Viel drüber nachdenken. Und der Verbrecher am Kreuz haben wir ja heute Morgen gehabt. Wahrscheinlich die bewegendste Begegnung aus allen. Diesem völlig gebrochenen Existenz, nicht mehr als Mensch erkennbar, wird Würde verlieren. Heute bist du ein Königssohn. Bist bei mir im Paradies und der Kerl hat nichts zu bringen. Also nichts toppt dieses Evangelium, diese Begegnung. Ich kann sogar dem Tod ins Gesicht schauen. Und ich kann noch nicht aus Erfahrung sprechen, wie das ist. Ich weiß nicht, wie ich sein werde, wenn es so weit ist. Aber David hat gesagt, lehre mich zu zählen meine Tage. Und das ist auch ein Tipp für uns, die wir so Sorgentanten sind, so Angsthasen. Über jede Kleinigkeit mache ich mir Sorgen. Also es braucht nicht viel, um mir eine schlaflose Nacht zu geben. Ich stelle mir immer das schlimmste Fall vor und ich komme manchmal nicht davon weg. Ich weiß nicht, ob ihr einen Ausschaltknopf habt. Mein Mann hat einen, dreht sich um und schnarcht schon. Und ich liege da, denke, wie kriege ich diese Nacht durch jetzt? Und auch wenn ich noch so müde bin, ich kann die Seele nicht ausschalten. Und das hat eine Freundin auch neulich gesagt in einer Bibelrunde, der beste Weg, die eigene Seele in Schach zu halten, ist zu überlegen, wenn morgen mein letzter Tag wäre, das kennt ihr sicher auch, was wäre mir jetzt wichtig? Wäre es wirklich so schlimm, dass der Handwerker nicht rechtzeitig gekommen ist? Wäre es wirklich so schlimm, dass mein Sohn schon wieder Muttertag vergessen hat oder meinen Geburtstag oder irgendwas, wo ich dann wieder sauer oder eingeschnappt bin? Die kleinen Irritationen, wenn ich wüsste, heute ist mein letzter Tag. Und das ist ein kleiner Mechanismus, eine Denkhilfe, um Prioritäten zu setzen. Was wäre mir jetzt wichtig? Oder was ich auch mache, in solchen, wo ich meine Seele einfach nicht zur Ruhe bringen kann, ich schaue die neuesten Neuigkeiten von Open Doors, die verfolgte Kirche. Oder ich denke an solche Organisationen, wie wir vorhin hatten, von Bianca vorgestellt, wie es diesen Menschen geht. Wie kann ich ihnen helfen? Finde irgendjemand, dem es wirklich schlecht geht. Und bete für sie. Und das bringt schon die eigene Seele zur Ruhe, dass man wieder anfängt, dankbar zu sein, vertrauensvoll zu sein. Die lieblichen Füße raus, die sind Teil von unserem Schutz. Wir haben es heute Nachmittag auch gehabt gegen psychisches Leid. Auch die Profis sagen inzwischen, ja, frische Luft, gute Nahrung, raus unter die Leute und guten Schlaf. Versuchen zu schlafen. Das waren die vier Dinge, die Elia bekommen hat vom Engel. War Brot, Wasser, Outdoors, langer Fußmarsch, zweimal durchschlafen. Und dann war der in der Lage, wieder einigermaßen klar zu denken. Soweit, dass er wenigstens seine Klage angefangen hat, mit dem Herrn wieder zu reden. Und das ist immer gut. Vielleicht ist es wichtig für einige von euch. Fang an, mit ihm zu reden. Auch wenn du selber das peinlich findest, was du sagst, er findet es nicht peinlich. Gar nicht. Ich will deine Stimme hören. Und dann geht's weiter. Dann hörst du deine Stimme auch, wenn du dranbleibst und anfängst zu horchen. Wir können wieder aufstehen, wir können vergeben, wir können unser Leben in die Arena werfen. Bis zum Schluss. Ich habe heute gesagt, es gibt keinen Ruhestand im Reich Gottes für die älteren Schwestern unter uns. Bis zum Schluss sind wir in seinem Dienst. Und es ist eine sehr gesunde Haltung. Wir sind nicht übrig. Wir werden gebraucht, unsere Kinder brauchen uns, ob sie das merken oder nicht, unsere Enkelkinder, unsere Nichtneffen, wenn du keine leiblichen Kinder hast. Die Gemeinden brauchen unsere Generation ab 50, 60 mehr denn je, weil wir haben einigermaßen eine christliche Gesellschaft noch gehabt, als wir jung waren. Was die jetzt in den Schulen lernen müssen, ist jenseits von pervers. Und wir sind diejenigen, die immer noch wissen, wie eine halbwegs heile Gesellschaft aussieht. Also als meine Kinder jung waren, konnte man mehr oder weniger davon ausgehen, dass sie im Rallye-Unterricht das Gleiche hören wie in der Gemeinde. Jetzt nicht mehr. Die hören genau das Gegenteil. Die hören Rebellion gegen ihre Eltern. Sie hören Gender-Ideologien. Sie hören Sachen, die wirklich, wo einem die Ohren schlacken, wenn man das mitkriegt. Wir werden gebraucht, ob die das merken oder nicht. Wenn ich das einfach als kleine Herausforderung, ich glaube, es ist unsere wichtigste Aufgabe als Kirchen im Moment, ist einen Raum zu schaffen, wo junge Leute Lust auf Gott haben und keinen Anlass haben, ihr Glück irgendwo anders zu suchen als in der Kirche. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Nicht dadurch, dass sie belehrt und gezwungen werden zu irgendwas, sondern eingeladen werden. Und wie gesagt, guter Kuchen ist immer gut und Torte. Gutes Essen, vor allem für die Jungs. Wir können dem Tod ins Gesicht schauen. Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Schrecken? Weil wir wissen, dass wir nicht zu dieser Welt dazugehören. Und das ist wunderbar befreiend. Und dass ich nicht alles haben muss in dieser Welt. Ich habe den Himmel. C.S. Lewis hat gesagt, wer nur die Erde sucht, verliert alles. Wer den Himmel sucht, kriegt den Himmel und die Erde auch mit dabei. Das ist es. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird dir hinzugefügt, was du brauchst. Und das Dumme ist, er entscheidet das und nicht du, das Glückliche eigentlich. Dass er entscheiden darf, auf welche Weise ich glücklich werden darf. Und sein Ziel mit mir ist nicht in erster Linie mein Glück und die Erfüllung meiner Wünsche, sondern sein Wille ist meine Heiligung. Christus ähnlich. Und hier geschehen manchmal die Missverständnisse. Ich will glücklich sein, er will, dass ich heilig werde. Aber ich weiß, wenn ich heilig bin, bin ich auch glücklich. Wenn ich Christus ähnlich bin, wenn ich mit ihm gehe auf diesem Weg, wir haben gehört, das ist ein Weg der Heiligung. Wir werden nie ganz ankommen, aber selbst auf dem Weg zu sein, ist das Beste an Gesundheit, was der Himmel anbieten kann. Unterwegs mit Jesus. Meine Tochter, das kleine Frühchen, das ich 8 Wochen lang als kleinen Haufen von Fleisch und Knochen hatte, Haut und Knochen, da war kaum Fleisch dran, und Kabeln und Röhrchen und wochenlang um sie gerungen. Sie ist jetzt Diplomatin des Auswärtigen Amtes. Das heißt, sie ist Referentin nach der Botschafterin in dem Land, wo sie gerade dient. Und ihr Job ist, das habe ich mit sehr gemischten Gefühlen, also dass unsere Tochter, wir hatten nicht mal einen Fernseher, als sie klein war, in diese Welt der roten Teppiche mittendrin landet. Bis sie mir gesagt hat, ihr betet die ganze Zeit, dass Christen in gute Positionen kommen. Ihr dürft nicht sagen, in Klammern, aber bitte nicht unsere Kinder. Gut, damit waren unsere Einwände zu Ende gedacht. Und sie macht es auch. Sie in eine Welt, die ähnlich ist wie Sodom und Gomorra. Sie steht für ihre christlichen Prinzipien und darf ganz interessante Leute vom Flughafen abholen. In Berlin war sie im Protokollamt, da ihr Job war, die Staatsbesuche zu organisieren von den Staatsoberhäupten, also Queen und Co. und Obama. Und das, natürlich hat sie viele lustige Anekdötchen zu erzählen, was sie da hinter den Kulissen alles erlebt. Und ich habe sie eingeladen, meinen Neuntklässlern zu erzählen von ihrem Job. Ich habe ihr gesagt, du zeig die Bilder, also die sehr beeindruckenden, so der Biest und die Autokolonne, die du anleitest. Vorne sitzt dann vor Kanzleramt, Merkel kommt runter und du kommandierst die Presse herum und du musst dann halb Berlin absperren und die Scharfschütze bestellen, also richtig umhauen. Gib an, habe ich ihr gesagt, und dann erzähl ihnen das Evangelium. Gut, das hat sie gemacht, sie hat sie richtig umgehauen mit denen, dann bis sie da gesessen habe, was? Wie wird man sowas? Genau die Frage, die ich erwartet habe. Und dann sagt sie, ihr seid es schon, nur ihr wisst es nicht. Ab dem Moment, wo du dein Leben Christus anvertraust, du bist höchste Botschafter vom höchsten König im höchsten diplomatischen Dienst, den es nur gibt auf dieser Erde. Und es ist ja egal, ob du Bäcker bist, Hartz-IV-Empfänger, Erzieherin, Hausfrau zu Hause, Hausfrau außerhalb von zu Hause, Professor, Lehrer, Arzt, egal was. Du bist Diplomat, du bist Botschafter und jetzt leb auch so. Und wenn du es noch nicht bist, dann werde es. Und dann irgendwann mal, wird der Chef sagen, wie bei ihr auch, Auftrag erfüllt. Und jetzt darfst du heimkommen. Nächster Aufenthalt ist dann Berlin. Da werden sie immer wieder nach Berlin geholt und dann wieder woanders hin. Ein paar Paulus sagt, wir sind Botschafter in Christi Stadt. Genau das. Noch höher als jeder Diplomat, jeder Botschafter in dieser Welt. Und unser Job ist genauso wie meine Debbie, ihr Job ist, Deutschland gut zu vertreten. Sie darf nicht selber, ich habe ihr gesagt, du kannst du nicht selber vor die Kamera und einfach sagen, hallo Mama. Und dann könnte ich ein bisschen angeben. Und sie hat gesagt, du Mama, ich wäre mein Job los. Ihr Job ist, im Hintergrund zu bleiben. Und ihr knallrote, grüne, schönen Kostüme darf sie auch nicht anziehen. Die müssen in Grau sein. Warum? Weil der Gast muss im Mittelpunkt stehen. Und das ist der Job der Diplomaten, ist im Hintergrund, hinter der Kamera. Und dafür zu sorgen, dass der Staatsgast groß rauskommt. Ich dachte, wow, Botschaft an Christi Stadt, ist unser Job, nicht in grauen Kostümen rumzulaufen, unbedingt, sondern unser Job ist, unser Herrn König groß rauskommen zu lassen und riesige Freude dran zu haben und unser ganzes Leben dafür einzusetzen, dass unser Land gut vertreten wird, hier in der Diaspora. Sie muss Deutschland gut vertreten, egal wo sie ist. Wenn irgendein Tsunami oder Erdbeben, Terrorangriff, muss sie innerhalb von Sekunden vor der Kamera stehen und nüchtern und sachlich sagen, was Sache ist und wie die deutschen Bürger sich zu verhalten. Und ihr Job ist unser Job, sachlich und nüchtern vor der Kamera der Welt zu stehen und unseren König zu vertreten, in seinem Auftrag unterwegs zu sein. Wir müssen nicht schlau sein. Manchmal ist es besser, wenn wir nicht allzu schlau sind, weil dann kann er uns besser gebrauchen. Aber wir müssen verfügbar sein und für ihn da sein. Und dann irgendwann mal wird er auch bei uns sagen, Auftrag erledigt. Du darfst deinen Kittel an die Garderobe hängen, deine Schuhe ausziehen, Pantoffel an und heim. Das nennen wir den Tod. Das nennt er, die Party beginnt. Ist das nicht schön? Und dann werden wir denken, wow, bin ich froh, dass dieses Leben vorbei ist, dass mein Auftrag erfüllt ist. Das ist unser Job. Paulus hat gesagt, viel lieber würde ich abscheiden bei Christus sein. Unser Job ist, den Himmel hier zu verankern in unserem Herzen, dass der Himmel uns bestimmt, die Spielregel des Himmels, unser Umgang mit anderen, dass wir süchtig sind, andere lieb zu haben, wertzuschätzen, ihnen Gutes zu tun, dass sie groß rauskommen für den König und dass wir ein bisschen im Hintergrund treten, auf dass er verherrlicht wird. Und dann, wie gesagt, irgendwann kommt dieser herrliche Tag, wir haben es auch gesungen gerade, oh, welch ein Tag, wenn das zu Ende ist hier, das hat so gut gepasst. Und er wird sagen, gut gemacht. Ist das nicht eine schöne Aussicht? Und deshalb zurück morgen, zurück in den Alltag, wie Hagar, wie Elia, wie Hannah. Und hoffentlich ein bisschen unbeschwert. Hoffentlich mit etwas Leichtigkeit, mit einem, meine Güte, warum habe ich mir da so viele Sorgen gemacht? Er sitzt doch im Regimente. Ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht Erklärungen haben, ich muss nicht wissen, warum. Ich muss nur sagen, Herr, ich liebe dich ohne Ende. Und das ist mein Sinn im Leben und mein Ziel und mein Auftrag. Dich zu haben, zu lieb zu haben und dann in deinem Auftrag dieses süße Wasser zu fließen zu lassen, überall, wo ich bin, auch wenn mit Tränen. Das heißt nicht, dass es uns immer gut geht, das wisst ihr. Wir können ihm trotzdem dienen. Naomi ging es nicht gut, als Ruth mit ihr ging und sagt, wo du hingehst, gehe ich auch hin. Naomi war am Boden zerstört. Und trotzdem hat ihr Leben irgendwas ausgestrahlt, was diese heidnische Schwiegertochter angezogen hat. Das ist nicht schön. Sie war kein tolles Schaufenster. Sie war voll in Trauer. Und trotzdem wollte Ruth mit ihr mitgehen. Und deshalb heißt es nicht immer, Strahlemann zu sein, auf Strahlefrau zu machen. Es heißt, in dem Allen am Herrn festzuhalten. Genau, ich habe ein Lied, das ich singen möchte. Am Schluss, ich habe... ist ein bisschen geändert in letzter Minute. Ich dachte nach den Liedern am Anfang, dieses passt vielleicht einfach als Gebet jetzt am Ende von einem langen, intensiven Tag mit einem riesigen Dankeschön von mir. Wer es kennt, wie immer, darf es einfach mitsingen. Es ist einfach ein Blick auf den Himmel, Blick auf die Ewigkeit, Blick auf den Herrn.